Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger.
Jeder Schmerz ist so individuell wie jeder Patient. Diesen Schmerzen hat sich mein heutiger Gast verschrieben. Ich darf Wolfgang Stelzer im Oberösterreich ungefiltert Podcast willkommen heißen. Wir sprechen heute über die sogenannte Gesundheitskrise, moderne Medizin und über Privates. Herr Stelzer, herzlich willkommen.
Ebenfalls herzlich willkommen. Danke für die Möglichkeit des heutigen Gesprächs.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Auf jeden Fall.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Ganz sicher, ja. Ich habe also vieles gesehen in der Welt. Bin beruflich von Amerika bis was Gott wohin herumgekommen und immer war es eigentlich am schönsten dann wieder zu Hause. Mit den Eindrücken, die man im Ausland und sonst wo gewinnen kann, die hier einfließen lassen kann, aber am lebenswertesten finde ich es in Oberösterreich.
Woher kam dein Interesse für die Medizin und wo hast du studiert?
Das Interesse für die Medizin ist wahrscheinlich schon lange Zeit vorgelegt, irgendwo aus der Idee, helfen zu wollen, vielleicht ein gewisses Helfersyndrom irgendwo. Dann schon während des Bundesheers habe ich dann eine Sanitäts- oder Offiziersausbildung gemacht mit Sanitätsschwerpunkt. Und aus diesem heraus war die jahrelange Kompetenzstreitigkeit zwischen Musik und Medizin in meinem Leben, hat sich dann für Medizin eben entschieden. Und habe dann den Weg angetreten, zuerst nach Innsbruck, also ich habe da keine Präferenzen gehabt. War in Innsbruck, habe Wohnung gesucht und dort keine gefunden. Jetzt bin ich nach Wien gegangen und habe in Wien studiert, ja, und das nicht bereut.
Wo hast du deinen Turnus gemacht und in welche Krankenhäuser führten dich dann deine ersten Karriereschritte?
Die ersten Karriereschritte waren wahrscheinlich schon während des Studiums, noch im AKH Wien, wo ich auf einer nephrologischen Abteilung Forschung betrieben habe. Und dann, nachdem das Studium fertig war und die Zeiten damals entgegengesetzt zu heute so waren, dass man lange, jahrelange Wartezeiten hatte, hätte ich dort einerseits schon mit der Fachausbildung Nephrologie beginnen können. Das war mir aber irgendwie zu wenig. Ich wollte irgendwie ein breiteres Spektrum kennenlernen und habe auch immer bei den Barmherzigen Schwestern in Linz meine Formulaturen abgedient und abgeleistet und bin dort praktisch vom Fleck weg nach dem Studium eingestiegen und ja, dann dort halt meine Ausbildungen gemacht für Allgemeinmedizin und dann auch noch für Anästhesie, Intensivmedizin.
Wie kam es dann zur Idee, schmerzlos zu gründen?
Relativ rasch hat sich für mich herausgestellt, dass die Hilflosigkeit mancher Kolleginnen und Kollegen bzw. des Systems, wenn Patienten unerklärlicherweise starke Schmerzen hatten. Also der Umgang mit dem war für alle Beteiligten sehr, sehr unangenehm. Und da war es für mich eigentlich dann auch relativ rasch klar, in diese Richtung mein Wissen verstärken zu wollen. Eben auch, um gewisse Sicherheiten in diesem Bereich zu kriegen. Das Zweite ist immer von der Idee getrieben, dass der Schmerz ja eigentlich das ist, was den Menschen zum Arzt treibt und zum Patienten macht. Also wenn es nicht gerade die Vorsorgeuntersuchung ist. Aber ansonsten sind es meistens irgendwelche Schmerzen, die man an sich wahrnimmt, die einen zum Arzt treiben. Also auch da war für mich klar, dass das für mich ein Zugangspunkt zum Krankheitsbild des Patienten ist. Und ja, und das Dritte war irgendwo im Krankenhaus gewesen, dass man durch diese Routine, fast fließbandähnliche Arbeit, die dort zweifelsohne notwendig ist, um das Ganze abzuwickeln, das war für mich auch relativ rasch dann klar, dass das also nicht meine Zukunft ist, sondern dass ich meine Zukunft irgendwie in einem anderen System sehe. Das System habe ich nicht gefunden, darum habe ich es mehr oder weniger selbst kreieren müssen.
Vor 20 Jahren hast du das Zentrum gegründet. Erklär uns das ein bisschen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wer kommt zu euch?
Nun, wie gesagt, also aus diesem Trubel heraus, dass oftmals am wenigsten im Zentrum des ärztlichen oder des Behandlungstuns der Patient ist, also auch die jetzigen Strömungen unter Anführungszeichen mit alles Computer, künstliche Intelligenz und Telemedizin und telefonische Beratung, das ist etwas, womit ich sehr wenig leider anfangen kann, also als Routine-Tool im ärztlichen Tun. heißt für mich Behandlung zwingend, dass ich meine Hand irgendwo anlege bei der Untersuchung oder eben auch bei der Behandlung selbst. Ohne Berührung des Patienten ist für mich eine ärztliche Behandlung eben schwer möglich. Ja? Das ist einmal das Erste. Das Zweite, also das heißt ganz klar im Fokus, wenn ich etwas Neues aufbauen will, gehört das Gespräch, die Zeit, die ich in diesem Gespräch dem Patienten widmen kann. Und das waren also die eine Seite. Das Zweite, was ich wahrgenommen habe, ist, dass Patienten von verschiedenen Fachrichtungen, wenn sie angeschaut werden, konsiliarmäßig auch immer verschiedenste Termine gebraucht haben und da also wirklich oft einen Hürdenlauf an therapeutischen oder Anamnesegesprächen mit den Kolleginnen hatten. Und das wollte ich also tunlichst vermeiden. Und somit war für mich die Idee klar, dass ich ein Zentrum aufbauen will, wo möglichst wenige Wegstrecken für die Patienten zu machen sind, wo er prinzipiell alles vorfindet, was er braucht jetzt, also vom Bandagisten bis andere Kollegen, von Orthopäden bis Psychologen und so weiter. Und das haben wir versucht, hier in diesem Zentrum zu bündeln. Das heißt, wenn man will, also ist noch lange vor den Ideen der Primärversorgungszentren schon dieses Ding da bei uns gestanden. Aber natürlich das gleiche Konzept letztlich, also doch die Idee, Patienten einzuladen, hier sozusagen hereinzukommen und dann alles, was sie brauchen, von uns angeboten zu bekommen.
Wie viele Mitarbeiter sind bei dir beschäftigt?
Das sind 22 Mitarbeiter bei uns, also das reicht also von Anästhesiefachkräften, Ärzten für Allgemeinmedizin bzw. eben Anästhesie, mein Sohn, und Pflegekräfte mit Schwerpunkt operativ, weil wir auch tagesambulante Operationen anbieten, weil auch hier im Schmerzsegment natürlich manches Mal eben insbesondere Arthroskopien, wir haben ja vor 5 Jahren das Arthroskopiezentrum gegründet während der Covid-Zeit, wo es für die Patienten enorm schwierig war, da Termine zu bekommen. Und da haben wir eigentlich den Impuls herausgespürt, da helfend eingreifen zu wollen und haben eine komplette Arthroskopie-Einheit aufgebaut. Das heißt also, Pflegekräfte, dann haben wir noch Physiotherapeutinnen, eine derzeit in Karenz und einer also eben FX im Team. Ja, Masseure, Masseurinnen, ja, also 22 insgesamt.
Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten zu euch?
Es ist so, dass ich aufgrund meiner Ausbildung ja schwerpunktmäßig die Wirbelsäule im Fokus habe, also das heißt interventionelle Schmerztherapie nach einer amerikanischen Schule oder einer Gesellschaft, die von Amerika seinen Ausgang oder ihren Ausgang gefunden hat, allerdings dann weltweit jetzt agiert, die International Spine Intervention and Pain Intervention Society. Und die haben also wirklich sehr klar strukturiert, wie man bei diesen Beschwerden, ob chronisch oder akut vorzugehen hat, was man alles machen kann. Der Haupthintergrund ist, dass es also mal durchleuchtungsgezielt oder eben bildgesteuert, ultraschallgezielt zu erfolgen hat, damit man wirklich punktgenau dorthin trifft, wo man hin will. Und der Rest ist also wissenschaftlich evidenzbasiert so aufgearbeitet, dass man also wirklich ganz genau weiß, bei welchem Beschwerdebild, welches Tool man ziehen muss. Und also das ist also wirklich eine sehr solide, fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung und ein Hintergrund, der es uns eigentlich, ich würde nicht sagen relativ leicht macht, aber sehr viel einfacher macht. Weiters haben wir natürlich alle möglichen anderen Kopfschmerzen. Also ich würde sagen, im Ranking der Beschwerden sind Rückenschmerzen natürlich ganz vorne, auch Kopfschmerzen, also alles, was sozusagen bei uns zu Krankenständen führt. Des Weiteren Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates, die wir gemeinsam mit den im Haus seienden Orthopäden immer wieder aufarbeiten. Ja, das wäre so mal die Schmerzseite. Diverse Nervenprobleme, wo man ultraschallgezielt Nerven aufsucht, Nerven aufspürt, die wir dann gemeinsam mit einem plastischen Chirurgen dann, wenn sie operativ zu versorgen sind, behandeln. Also da ist also einiges, was wir aufarbeiten und ja, versuchen zu behandeln.
Und ihr sagt, Schmerzen sind individuell.
Ja, genau. Also jeder Mensch hat einerseits eine individuelle Ausprägung, also ausgehend von der Tatsache, dass es akute Schmerzen gibt und chronische Schmerzen. Diese Einteilung ist vielleicht die klarste, weil die akuten Schmerzen meistens eine Ursache haben, die es zu behandeln gilt oder auszuschließen gilt. Und wenn man die Ursache behandelt, ist der Schmerz wieder weg. Ja? Bei den chronischen Schmerzen ist es so, dass eine Vielzahl an Veränderungen, die im Körper passiert, letztlich diese Chronifizierung der Schmerzen bedingt. Und da gibt es jetzt kein Ausschalten einer einzigen Ursache, das hätte man gerne, aber es funktioniert noch nicht. Und wie sich dann diese Vielzahl an Veränderungen im Körper des jeweiligen auswirkt, ist individuell. Das heißt, der eine hat sozusagen als Begleitsymptom des chronischen Schmerzes Depression. Bei der akuten Schmerzsituation ist es ja eher die Angst, die man hat, wenn man was spürt, was vorher nicht da war. Beim chronischen Schmerz ist es eher eben depressive Zustände, die in Wirklichkeit zu einem sozialen Rückzug auch führen. Und das ist bei dem einen oder anderen eben mehr oder weniger ausgeprägt. Und gerade auch diese Facette gilt es zu berücksichtigen in der Therapie, bis hin eben auch zu manifester medikamentöser antidepressiver Therapie, die auch manches Mal sinnvoll ist. Da ist dann wichtig für die Patienten zu erkennen, dass das jetzt nicht eine Sache ist, die sich im Kopf abspielt, und wenn ich das im Kopf alleine löse, dann ist auch die Depression weg und das alles funktioniert. Das ist eher ein biochemisches Entgleisen, das wir nachgewiesen im Gehirn nachgewiesen haben, wo eben die Entgleisung in einem Zentrum stattfindet, das direkt neben den schmerzverarbeitenden Zentren ist. Ja? Und die feuern sozusagen so lange auf dieses Zentrum ein, bis es eben eigentlich je nachdem, wie die Zeit ist, zu einem psychischen Begleitphänomen kommen muss. Ja?
Die Gendermedizin, spürt sie das auch? Sind Frauen und Männer so unterschiedlich in der Behandlung?
Ja, also prinzipiell Gendermedizin ist ja etwas, was jetzt vielleicht eher als Schlagwort noch mehr dient, als wirklich in der Wissenschaft Berücksichtigung findet. Ich habe Jahre 2018, glaube ich, eine Studie publiziert, wo wir aus unseren Patienten, die wir behandeln, auch die Berücksichtigung gehabt haben, wie das unterschiedlich das Outcome, die Verbesserungsquote nach Behandlungen sich auf Männer und Frauen auswirkt. Der Hintergrund ist jetzt der, also wir haben im Prinzip bei unseren Behandlungen, die bei chronischen Schmerzen aufspüren der Schmerznervenfasern und dann eben eine Verödung derselbigen, letztlich wenn das vielversprechend ist. Und jeder Patient seit über 15 Jahren, der bei uns eine derartige Behandlung hat, und wir haben über 25.000 Patienten, würde sagen, also wir haben zwei Drittel davon haben so eine Behandlung gehabt. Und jeder, der so eine Behandlung hat, kriegt von uns einen Fragebogen nach 6 und 12 Monaten. Und anhand dieser Fragebögen ist es mir einerseits zur Qualitätskontrolle sehr, sehr wichtig, hier nachzuvollziehen. Ist mein Tun auch richtig? Habe ich irgendwelche Schwächen? Werde ich besser, schlechter oder wie auch immer? Und da sehen wir doch bei weit über 90%, also exakt sind es in einer Studie 96% gewesen, die eine Verbesserung hatten im ersten Jahr. Und eine Studie haben wir dann gemacht mit 2 Jahren, da sind es 85% nach 2 Jahren, die noch immer von der Behandlung profitieren. Und in eben einer dieser aus diesen Daten resultierenden Arbeit haben wir eben verglichen den Unterschied zwischen Männern und Frauen, weil es mir persönlich wichtig war und weil natürlich auch Beschwerden und Schmerzen im Beckenbereich bei Frauen, insbesondere bei Frauen, die Kinder gekriegt haben, durchaus häufiger auftreten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir dann bei dieser Studie nachgeschaut haben, von einem Ausgangswert des Schmerzes, den etwa Männer und Frauen gleich stark angeben, also wir machen das praktikabel, zwischen 0 und 10 den Schmerz anzugeben, 10 als Maximum, so war das damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, so um die 7-8 Ausgangswert. Und der Wert nach der Behandlung ist bei beiden Gruppen gleichsinnig gesunken. Also das heißt, sowohl Männer als auch Frauen haben mehr als eine Schmerzhalbierung gehabt. Ein Wert, mit dem beide dann zufrieden waren oder beziehungsweise zufrieden hätten sein können, würde man meinen. Aber es war so, dass die Frauen mit dem Ergebnis zufrieden waren und die Männer nicht. Ja. Warum das so ist, kann man nur mutmaßen, möglicherweise, weil die Männer absoluter denken und sagen, entweder es ist da oder es ist weg. Ja. Aber tatsächlich ist es eben so gewesen, dass Frauen da in den, von, da gibt es ja so ein paar Indikatoren, wo man wissenschaftlich die Zufriedenheit sozusagen und die Quality of Life, also die Lebensqualität beurteilen kann. Und da waren es eindeutig die Frauen, die besser abgeschnitten haben.
Ihr seid ein privates Zentrum.
Wir sind deswegen ein privates Zentrum, weil Schmerztherapie solches in der Versicherungsmedizin wenig Berücksichtigung findet oder gar keine eigentlich. Also wie ich begonnen habe vor 20 Jahren, war es so, dass die Aussagen sowohl der Gesundheitskasse oder damals noch Gebietskrankenkasse und auch der Ärztekammer war, dass eine spezielle, spezifische Schmerztherapie nicht notwendig ist, weil eben jeder Arzt, jede Ärztin Schmerztherapie macht. Das war mir damals schon meine ersten Ausbildungen auch in Amerika gemacht und damals schon klar, dass das so natürlich man das nicht stehen lassen kann. Das Zweite ist, dass für Anästhesisten per se keine Verträge gibt im Versicherungsverband Österreichs. Ja. Das ist also der Hauptgrund eigentlich. Andererseits wäre wahrscheinlich viel nicht möglich gewesen, wenn ich sozusagen nicht die Freiheit gehabt hätte, meine Therapien dort zu erlernen, wo sie bereits erfolgreich durchgeführt werden und das dann da so umzusetzen.
Immer wieder aktuell auch heiß diskutiert unser Gesundheitssystem. In Österreich haben wir doch ein sehr gutes. Aber was hat das jetzt in die Schieflage gebracht, deiner Meinung nach?
Naja, das ist ungefähr genauso multi- und polyfaktorell wie der Schmerz, ja? Wie der chronische Schmerz, wo man eigentlich dann auch nicht mehr von einer Ursache ausgehen kann. Ich denke, wenn in einem Gesundheitsbehandlungssystem verschiedenste Gruppierungen finanzieren, und zwar getrennt den ambulanten, also das erscheint mir das größte Problem zu sein, ja, den ambulanten wie auch den stationären Bereich, der von verschiedenen Geldgebern her bedient wird, so ist dann der eine Geldgeber froh, wenn möglichst der Patient im anderen System landet. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und somit wird sich wahrscheinlich aus meiner Sicht das nur durch eine Struktur bereinigen lassen, dass es einen Geldtopf gibt, der dann sozusagen danach trachtet, das gut zu verteilen. Das Zweite ist, es gibt viele zusätzliche Player im Gesundheitssystem und die Daten, die einerseits publiziert werden, sind halt auch nicht sehr transparent. Ja? Also das heißt, wir wissen eigentlich nicht genau, was jetzt die Ausgabe, da heißt es immer, im ambulanten Bereich wird so und so viel Geld fürs Personal ausgegeben. Sind das jetzt rein ärztliche Leistungen? Sind da auch Physiotherapeuten und Therapien dabei? Und wie setzt sich das jetzt zusammen? Ja? Das Zweite ist, dass halt immer versucht wurde, das System so zu korrigieren, dass man immer diese bestehenden Einzelleistungen, also jetzt rede ich nur vom ärztlichen Tarifsystem, das im Wesentlichen, in den wesentlichen Grundzügen in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends entstanden ist. Und da hat man halt versucht, das möglichst immer irgendwo dazu zu basteln. Mittlerweile sind nicht nur die medizinischen Leistungen anders geworden. Die medizinischen Leistungen, die ich jetzt erbringe, mache ich zum Teil mit Ultraschallgeräten und Röntgengeräten, die also alleine das Röntgengerät eine 250.000 Euro kostet in der Anschaffung alleine. Da spreche ich noch gar nicht von der Wartung oder sonst irgendwas. Das heißt, also da kann ich dann mit einer Refundierung einer Krankenkasse, die zwischen 5 und 7 Euro dann für eine Spritze zahlt, müsste wahrscheinlich 300 Jahre arbeiten, um das System, um das Gerät zu finanzieren. Ja. Also das heißt, das ist alles ein bisschen unrealistisch geworden. Und ein weiteres Problem ist aus meiner Sicht, dass das, was viele Untersuchungen erspart, das haben wir wieder beim Eingangsproblem, das ist jetzt der direkte Patientenkontakt und da brauche ich beim Erstgespräch einfach Zeit. Das heißt, die Zeit, dass mir der Patient sagen kann, was ihm fehlt, die ersten paar Minuten sind oft so entscheidend, weil da wirklich aus den meisten das heraussprudelt, was schon die längste Zeit quält. Und wenn ich da nicht die Zeit habe, zuzuhören und genau meine Sensoren darauf auszubilden, auch meine Sinne darauf zu schärfen, weil einfach der Zeitdruck zu groß ist und weil man eben alles was über 2 bis 3 Minuten Zeitaufwand für den Patienten als unwirtschaftlich gesehen wird, also von diesem System, dann ist es klar, woran es mangelt. Also das war aus meiner Sicht der erste einfachste Schritt, dass man für dieses spezifische Schmerzproblem zum Beispiel vom System her ausreichend Zeit gibt. Man würde jede Menge Folgeuntersuchungen vom Magnetresonanz und sonst irgendwas ersparen, wenn man da Zeit hätte.
Du hast schon ein paar Technologien angesprochen, die in deinem Zentrum zum Einsatz kommen, wie Ultraschallröntgen. Welche tollen Geräte und Maßnahmen setzt ihr noch?
Ja, also das sind natürlich eh diese Radiofrequenzgeräte natürlich, die im Bereich der Wirbelsäule und Nervenverödungen zum Einsatz kommen. An konservativen, von außen nicht invasiven Behandlungsmethoden haben wir neben an Hochvolt- oder Hochwellenlaser, also einen sehr potenten Laser eigentlich, noch die verschiedenen Stoßwellengeräte, Magnettherapiegeräte, wo man über Magnetspulen die Muskeln, die Muskulatur, die vielleicht eine Nervenschädigung hat aufgrund der Grunderkrankung oder eben zum Beispiel bei Inkontinenz, ist das eine hervorragende Methode, mit dem Magnetsessel zu arbeiten. Ja, das sind also im Wesentlichen eigentlich diese Hauptgeräte, aber ein gutes Ultraschallgerät, wo man eben Nervenstrukturen sieht, zum Beispiel die 0,3 bis 0,4 mm groß sind, die man aufspüren muss, das ist eben teilweise wirklich, wirklich wichtig, um ganz fokussiert und gezielt behandeln zu können.
Die KI hast du schon angesprochen, du bist kein Freund davon.
Nein, das würde ich so überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, dass es wirklich viele Prozesse gibt, wo KI sehr, sehr sinnvoll einzusetzen sein wird. Ob das jetzt gerade die bildgebenden Methoden sind, also bei radiologischen Befundungen, ist, glaube ich, sowas unglaublich, da liegt sehr viel Potenzial drinnen. Wahrscheinlich auch kann ich mir vorstellen, ohne es jetzt genau beweisen zu können, in Planungen von irgendwelchen individuellen Chemotherapien oder in diesem, also im Tumorbereich. Ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse KI-Prozesse im Notfallsetting durchaus an Sinn machen, also überall, wo es auch rasch gehen muss, um rasche Entscheidungen fällen zu können. Aber sicherlich nicht KI-unterstützt eine Telefonannahme oder KI-unterstützte Vorselektion von Patientenanmeldungen, die übers Internet passieren. Das ist, mag jetzt sehr, sehr einfach und am Schreibtisch planbar gut sein, aber es wird dem Leidensdruck dieser Patienten nicht gerecht und keineswegs gerecht, wenn der sozusagen da zuerst einmal rausgefiltert wird und über irgendwelche Indizes, die dann ermittelt werden, und wenn er den Wert 7 erreicht, dann wird er genommen, und wenn er den nicht erreicht oder unterbietet, dann fällt er jetzt noch raus und braucht diese Therapie nicht. Also das hat aus meiner Sicht mit der Humanmedizin, wie ich es verstehe, nichts zu tun. Ja. Aber was nicht heißt, also ich glaube schon, dass die Zukunft in vielen Prozessen, nicht nur in der Medizin, in der KI liegt. Und was ich allerdings glaube, dass ChatGPT oder auch in der Musik, nachdem ich ja Musiker bin, gibt es also einige Programme, wo man mit ein paar Schlagworte gleich mal einen Song produzieren kann. Also das ist eine Fehlentwicklung, die man nicht wirklich braucht. Ja.
Du arbeitest viel, bist sehr engagiert, bleibt dir Zeit für Hobbys?
Genau, also auch gerade angesprochen natürlich die Musik. Das heißt, das ist sogar das Bedienen einer reinigenden Hirnwindung, würde ich es mal so bezeichnen. Das heißt, da mache ich ganz was anderes und bin anders fokussiert und spüre gleich einmal, wie egal, mit dem ersten Tastenschlag am Klavier oder mit dem ersten Ton am Saxophon oder mit der Gitarre oder ich leite einen Chor, mit dem ersten Klang, der mir da entgegenkommt von meinen Chorsängerinnen und Chorsängern, ist die Welt eine andere. Man spürt richtig, wie der Druck nachlässt und wie dieses Fokussieren auf gänzlich was anderes mir gut tut. Ja. Also für das habe ich Zeit natürlich. Und was soll sie, oder ich nehme mir auch Zeit und habe fix eingeplant, also Trainingseinheiten, weil ich ja durch das Bedienen vom Röntgengerät jeden Tag Bleischürzen tragen muss, die mehrere Kilo haben, und dann auf einem Bein stehend das Röntgengerät bediene. Und wenn ich da nicht regelmäßig trainiere, dann kann ich mich selber behandeln, möglicherweise.
Du engagierst dich bei den Burgfestspielen in Reichenau. Was ist da dein Part?
Naja, bei den Burgfestspielen Reichenau bin ich, nachdem ich also in Reichenau zu Hause bin und die Burg sozusagen ein zentrales Element in meinem Leben immer war, seit Kindheit an, bin ich gern dabei, macht aber mehr immer eher die musikalischen Begleitungen und zum Beispiel im Heuer inklusive Komposition des ganzen Stückes. Und das macht sehr große Freude, ist aber auch erheblicher Aufwand, wo ich froh bin, dass jetzt dann wieder 2 Jahre Ruhe ist.
Hast du Vorbilder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also musikalische Vorbilder wahrscheinlich, also würde man sagen, von den klassischen Interpreten angefangen, aber und Komponisten. Aber da ist natürlich in erster Linie, sage ich mal, bin ich geprägt von der Musik der Beatles, und wahrscheinlich auch von der Friedensidee eines John Lennon, die jetzt wahrscheinlich wieder mehr Berücksichtigung finden sollte. Bin aber genauso beseelt von einem, wie soll ich sagen, von einem lebendigen Christentum, das für mich auch ganz ein wichtiger Part ist. Sonst Vorbilder. Nein, ich versuche eigentlich selbst da irgendwie so zu sein, wie man denkt, dass es ein gewisses Ideal sozusagen ist. Ja. Aber medizinische Vorbilder, durchaus einige. Da fällt mir jetzt zum Beispiel einer meiner Chefs ein, früher im Krankenhaus, also der eben auch durch seine Herangehensweise, durch seine Art und Weise, wie er mit den Patienten umgegangen ist, durchaus ein Vorbild ist und war.
Woran glaubst du?
Ich glaube, ja, ich habe schon gesagt, dass ich das eigentlich sehr tiefe christliche Verwurzelung habe. Bin geboren in einer Zeit, hatte das Glück, in einer Zeit geboren zu sein, wo das Zweite Vatikanische Konzil die verkrustete römisch-katholische Kirche sozusagen ein bisschen entstaubt hat. Wir in Linz in einer Pfarre oder in Linz in einer Pfarre groß geworden bin, wo Jugendarbeit sehr, sehr groß geschrieben wurde. Lebendiges Christentum habe ich da von Beginn an erleben dürfen. Wie gesagt, entstaubt von irgendwelchen konservativen Zugängen. Eher von der, gab's und gibt es noch immer eine Arbeiterbewegung im Bereich der katholischen Arbeiterbewegung eben. Und in diesen Fängen bin ich irgendwie groß geworden und sozialisiert worden. Und da hat man halt schon aufeinander geschaut und hat auch geschaut, sozusagen auch gewisse soziale Gerechtigkeit zu sehen oder Ungerechtigkeit zu bemerken und dagegen anzukämpfen. Und das ist durchaus etwas, was ich mir heute noch vorstelle. Und was mir heute noch, wie soll ich sagen, ein großes Problem bereitet, sind eben aufkeimende soziale Ungerechtigkeiten, die per se schon mal ungerecht sind und andererseits auch noch eine große Gefährdung für die gesamte Gesellschaft eigentlich sind. Je ungerechter Gesellschaft ist, desto mehr müssen sich Reiche vor Armen schützen mit Zäunen oder sonst irgendwie oder mit Gesetzen, ja, oder mit Steuergesetzen. Also das. Und darum glaube ich an ein soziales, gerechtes, gelebtes Christentum.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Ich lerne jeden Tag Neues dazu. Das heißt, sei es jetzt zum Beispiel also im medizinischen Bereich, der Turnover von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist also enorm. Man muss da permanent dahinter sein. Es gibt, glaube ich, weiß die Zahl jetzt nicht genau, aber an die 4.000 bis 6.000 einschlägige Publikationen alleine in meinem Bereich, die durchaus was zum Sagen haben. Also das sind auch Dinge, wo vielleicht dann eine Filterung durch künstliche Intelligenz, AI, durchaus einmal einen Sinn machen wird. Was ja jetzt in Wahrheit durch die Suchmaschinen eh schon ein bisschen passiert, nicht? Aber das heißt, also dadurch bin ich auch nicht nur gezwungen, es ist mir ein Anliegen, mich immer neu zu entwickeln. Und eine meiner Studien und wissenschaftlichen Arbeiten hat mir eigentlich immer an die Anatomie in Graz geführt, wo wir eben auch versucht haben, Dinge neu zu entdecken, neu zu definieren. Und so ist jeder Tag ein neuer Tag, wo man Neues lernen kann.
Zum Abschluss, Wolfgang, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Ja, beruflich, natürlich wünscht man sich immer selbst gesund zu bleiben. Das ist einmal überhaupt keine Frage. Beruflich wünsche ich mir, dass das, was jetzt in den letzten 20 Jahren so gewachsen ist, auch durchaus weiter so tragfähig bleibt. Das, was uns von den Patienten entgegenströmt, ist also wirklich, ich würde fast sagen, beglückend eigentlich, ja. Die Dankbarkeit, die man da erfährt jeden Tag, ist ja so lohn genug. Für mich ist ein Motivator meines Tuns noch nie gewesen, da irgendwie große Reichtümer anzuhäufen, sondern das Geld sozusagen spielen zu lassen, damit das System funktioniert. Und das würde ich mir wünschen, dass das weiter so geht. Die Zeiten sind momentan nicht so gut, aber bin überzeugt, dass das in irgendeiner Art und Weise sich wieder einpendeln wird.
Wolfgang Stelzer, danke für das Gespräch und alles Gute.
Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.